1, 2, 3, 4.
Perfekt.
Zum Wohl. Egal, oder? Hallo und herzlich willkommen. Erste Podcast-Folge des Geld und Bier-Podcasts. Ja, die Idee ist bei 1, 2, 3 Bier entstanden, Dominik. Und wir wollen gleich mal als Disclaimer vorweg schicken. Natürlich nur Genussmittel, nicht übertreiben damit und so weiter und so fort. Ich glaube, das brauchen wir nicht sagen. Und wir wollen auch den nächsten Disclaimer gleich hinten nachschieben, dass alles, was wir hier erzählen und plaudern, ist keine Anlageberatung, sondern nur unsere Meinung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen, Futures oder sonstigem. Das mal dahingestellt. Dann, ja, in der ersten Podcast-Folge ist es ja so, dass wir uns mal vorstellen sollten. Ich starte am besten mal damit. Mein Name ist Thomas Mangold. Ich bin die erste Aktie gekauft, als ich 16 war, also schon sehr, sehr lange, damals noch ohne Internet, ja, wohlgemerkt mit Anruf beim Broker. Die Zeiten sind Wahnsinn gewesen, aber auch schön, muss man sagen. Ja, und seither intensiv mit den Finanzmärkten immer wieder beschäftigt und habe tatsächlich dann auch mich sehr intensiv mit dem Thema Optionen begonnen zu beschäftigen. 2015, 16 war das ungefähr. Ja, und bin jetzt da mit Option Trading bei einer Community für Optionstrading am Start. Und ja, alles andere kann man, glaube ich, dann auch nachlesen, wenn man mich googelt. Und damit, Dominik, will ich dir das Wort übergeben.
Ja, vielen lieben Dank und freue mich schon auf unser kleines Projekt da mit dem Geld und Bier Podcast. Mein Name ist Dominik Zörer. Ich bin jetzt 38 Jahre alt, zumindest noch bis Jänner nächsten Jahres und dann 39. Und bin jetzt noch nicht so lange an den Märkten wie du, aber jetzt doch auch schon 14 Jahre ungefähr, 13, 14 Jahre. Direkt in der Kapitalanlage selbst bin Privatinvestor und Kapitalmarktanalyst, habe mich vor kurzem mit einer kleinen Consulting-Firma selbstständig gemacht im Finanzbereich, Fundamental Finance. Internetauftritt und so weiter kommt auch erst jetzt dann alles dazu. Einige coole Projekte am Laufen und beschäftige mich in den letzten Jahren hauptsächlich mit Aktien, Rohstoffen und den Themen. Natürlich Kryptowährungen immer ein Thema. Rohstoffe vor allem, Edelmetalle, auch Gold, Silber. Und dementsprechend auch mit Fundamentalthemen zu Rohstoffwerten. Und genau, das war es eigentlich von mir auch schon wieder. Freue mich auf ein tolles Gespräch mit Thomas und bin gespannt, was uns da heute erwartet.
Also zwei Wiener an einem Tisch, wenn das eine oder andere Vokabular nicht verstanden wird, gerne kommentieren, wir übersetzen dann. Und Dominik, ich denke mal, wir stoßen mal an auf den Start dieses Podcasts.
Was man lieber.
Zum Wohl. Okay, wir haben heute ein Thema mitgebracht. Deutschland war es das. Und wenn wir sagen, Deutschland war es das, wollen wir jetzt nicht so affektiert sein und uns als Österreicher hinsetzen, auf die Deutschen schimpfen, sondern wir sind ja eigentlich das südlichste deutsche Bundesland, wenn man so will, und sind ja da direkt mit betroffen. Also wenn es Deutschland schlecht geht, geht es Österreich auch automatisch schlecht. Man könnte also sagen, Österreich, Deutschland war es das. Ist das jetzt das Ende? Oder ist das eine Chance auch oder wie auch immer? Und wir haben das Thema mitgebracht und wollen ein bisschen mit Rohstoffen anfangen. Dominik, machst du vielleicht?
Ja, genau. Also du sagst es ganz richtig. Das Thema Deutschland ist eines, was ich auch in meiner Community ist jetzt wirklich schon lange bespreche. Also ich glaube, die letzten zwei Jahre intensiv, leider auch sehr polemisch, muss ich halt wirklich zugeben, also wirklich auch sehr direkt und hart in der Kritik und harsch. Aber es ist leider wirklich notwendig und bin da auch oft gefragt worden, warum ich alles so negativ sehe in Deutschland. Und wir sehen jetzt auch, warum. Also die Zahlen sprechen ganz klare Sprachen. Also die Wirtschaftsentwicklung und der Stellenabbau und welche Firmen alle abwandern, sei es BASF, die nach China gehen oder VW, die da jetzt wirklich mit Standorten abbauen. Also es geht da wirklich breit durch die Industrie, durch die Deutsche und gerade die Kernindustrie aus Deutschland, die Deutschland groß gemacht hat, die Old Economy, also quasi die Fahrzeugindustrie, Stahlproduktion, Chemieproduktion, das ist das, was halt wahnsinnig angegriffen wird, eben durch eine meiner Meinung nach sehr, sehr schlechte Energiepolitik in erster Instanz. Und über das wollen wir jetzt ein bisschen reden, also weil meiner Meinung nach das, was halt heute in Deutschland wirklich sichtbar wird, ist ein Ausläufer dieser schlechten Energiepolitik und da sind wir eben bei der Rohstoffabhängigkeit. Und ich habe es letztens in einem Geopolitik-Podcast auch einmal besprochen, dass der grundlegende Stein für Wohlstand sind halt eben Rohstoffe. Also du kannst halt wirklich nur Wohlstand schaffen, wenn du halt einen Zugriff zu günstigen Rohstoffen hast. Und da sind halt in der Rohstoffabhängigkeit. Und da haben wir auf jeden Fall einmal, wenn wir uns da die World Energy Consumption anschauen, sehen wir halt, dass der Rohstoffbedarf, der Energiebedarf permanent steigt in der Welt. Sei es dahingestellt, mit welcher Energieform, das ist dann wieder sekundär. Aber generell brauchen wir halt immer mehr Energie in der Industrie. Ne? Und jetzt kommen noch die ganzen Bitcoin-Miner dazu, die neben Wärme halt auch noch Bitcoins produzieren, aber die halt dann auch schon wirklich eine Versorgung von kleinen Städten haben. Und den spannendsten Chart, den ich mitgebracht habe, finde ich von allen, den wir heute sehen werden, ist die direkte Korrelation zwischen der Energie-Consumption und dem GNI. Das GNI ist der sogenannte Gross National Income, also das quasi das Einkommen eines Staates. Und dass es hier eine direkte Korrelation gibt, das sagt einiges. Nämlich es gibt rechts unten, da steht No High Income Country is Low Energy. Mhm. Und das bedeutet einfach quasi, es gibt kein einziges Land, das einen geringen Stromverbrauch hat und einen hohen Wohlstand. Und das ist ein Thema, das gehört auf jeden Fall diskutiert. Ne? Ja.
Ganz kurz für die Podcast-Hörer, wir stellen die Präsentation natürlich zum Download zur Verfügung. Also gerne ranfahren oder stehen bleiben beim Sport und runterladen. Gibt's natürlich, aber wir werden es so gut wie möglich erklären. Ja. Irgendwie auch logisch, finde ich klarerweise. Jetzt müssen wir halt auch drüber reden, was sind Alternativen? Ich meine, Deutschland hat jetzt die Atomkraftwerke abgeschaltet, Österreich hat eines gebaut und nie eingeschaltet. die Alternative ist, und das sehe ich schon ein bisschen auch als Chance, dass man halt jetzt dann noch mehr Forschung und Entwicklung in Richtung erneuerbare Energie gibt. Ich meine, das ist klar, das wird jetzt das Loch in den nächsten 10 bis 20 Jahren vermutlich oder mit Sicherheit nicht stopfen. Aber siehst du darin vielleicht auch eine Möglichkeit, mehr eine Chance als eine Krise dann zu haben?
Ja, also ich finde den Weg der Erneuerbaren finde ich wichtig und richtig. Aber ich finde als Substitutenergie, also du kannst auf erneuerbaren Energien leider keine Industriegesellschaft, keine moderne aufbauen, meiner Ansicht nach, weil sie diese Energieformen nicht grundlastfähig sind. Mhm. In der Nacht scheint wenig Sonne, bis keine Sonne, und es weht halt auch nicht immer Wind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag's jetzt ganz übertrieben, einen Operationssaal an ein Windrad rankoppel, dann ist es halt, ja, ich sage mal, nicht wirklich intelligent, wenn dann der Strom ausfällt in der Mitte oder ein Kühlschrank. Das macht ja genauso wenig Sinn. Ja. Du brauchst halt für eine Gesellschaft eine grundlastfähige Energieform, und das sind meiner Meinung nach Erneuerbare, können das einfach nicht leisten.
Ja, das heißt, wir haben dann die Nuklearen, klarerweise Gas, Öl, Kohle, Biofuels, das sind die zur Verfügung stehen.
Genau, also Wasserkraft ist ja eines, was man gerade in Österreich auch sehr gut betreiben kann, mhm, und denke ich, was man wirklich ausbauen kann. Und ich bin halt auch ein sehr großer Freund von Nuklearenergie, weil sie halt sehr CO2-neutral ist, wenn wir dann eben schon über CO2-Ausstoß reden, da haben wir nachher auch noch Folien dazu. Ja. Und da muss man halt dann aber wirklich die ganze Wertschöpfungskette auch sich anschauen, weil nur der Betrieb eines Kernkraftwerks, damit hört es ja nicht auf, weil die Nachbereitung, wo gehen die Brennstäbe hin?
Ja, klar.
Genau, also das ist dann wieder, steht dann auf einem anderen Blatt Papier.
Ja. Da gibt es ja den schönen Ausspruch, wenn jeder Tag der Lagerung der Abfälle nur 1 Euro kostet, sind die Kosten trotzdem unendlich.
Ja.
Aber das ist einfach so. Aber mit dem muss man leben. Es gibt ja auch diese Mini-Kernkraftwerke. Hast du da eine Meinung dazu?
Nein, da bin ich leider nicht tief genug in der Materie drinnen, okay, mit den Technologien. Was ich auf jeden Fall weiß oder zumindest gelesen habe in ein paar Dingen, ist, dass es in der Forschung, dass wir da schon sehr relativ weit fortgeschritten sind, dass aber nicht angewandt wird. Also dass es wirklich Kernkraftwerke der dritten, vierten, fünften, sechsten Generation oder wie auch immer das dann dort heißt, schon gibt. Wo das mit den Brennstäben dann gar nicht mehr so das große Problem ist mit Atomic Waste. Mhm. Aber da bin ich auch, wie gesagt, nicht tief genug in der Materie drin.
Okay. Was für mich halt auch spannend ist, und das ist auf der nächsten Folie auch ein bisschen zu sehen, Deutschland bezieht dann zumindest nicht direkt russisches Gas über Pipelines. Jetzt ist ja der Ukraine-Konflikt möglicherweise, wenn Donald Trump, ich spinne jetzt mal ein bisschen den Faden, Donald Trump kommt an die Macht, befriedet diesen Konflikt, dann könnte man eventuell wieder günstig zu russischem Gas und Öl kommen. Siehst du das als Möglichkeit oder ist da zu viel Scherbenhaufen da im Moment?
Ich sehe es als Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass es realistisch ist. Okay. Also ich sehe es als theoretische Möglichkeit, praktisch sehe ich es nicht in der Umsetzung. Ich wüsste nicht, wie man das jetzt wirklich so wieder kitten wird können. Ich halte es für unwahrscheinlich, ich würde es mir wünschen, weil halt günstige Rohstoffe eben vom eurasischen Kontinent für Europa sehr zielführend wären. Und vielleicht auch zu dem einen Thema von vorher. Ganz kurz zurück. Das ist halt ein Auszug von der deutschen Bundesregierung, von der Homepage, und da steht halt drin, seit September 22 wird kein russisches Erdgas mehr über Pipelines direkt nach Deutschland geliefert. Und das soll eben überleiten zur nächsten Folie, wo halt dann bewiesen wird, dass sie wirklich nicht mehr direkt über Deutschland beziehen, sondern über Indien, und dass Indien in der Zeit den höheren, also die Differenz kompensiert. Das heißt, es kommen diese Erdgaslieferungen über Indien und Deutschland zahlt einfach die Deppensteuer. Und das ist halt, da sind wir jetzt wieder vielleicht ein bisschen in der Polemik drinnen, aber das finde ich halt nicht nur bedenklich, sondern einfach nur katastrophal, dass man wirklich sich so dumm da ausmanövrieren lässt und quasi dasselbe russische Gas über Indien einkauft, das ist halt nur teuer.
wegschnappen. Also das ist dramatisch. Da sind wir wahrscheinlich auch nicht viel besser dran in Österreich.
Genau.
Also ja, definitiv spannende Geschichte. Also Energie mit Sicherheit ein wichtiger Faktor. Wir haben noch eine Folie mitgebracht zu den russischen Öleinnahmen. Da sieht man jetzt einen Rebound, das heißt, dass die wieder steigen. Was bedeutet das im Detail?
Ja, das soll einfach nur zeigen, dass es da jetzt nicht wirklich, dass es vielleicht eine kurze Delle gegeben hat in den Einnahmen bei den Russen, aber dass es erstens mal nicht wirklich komplett spürbar war, dass das jetzt nicht katastrophal war für die Russen, weil sie es eben an Indien verkaufen.
Ja.
Und somit, ja, er hat das jetzt zumindest aus dem Aspekt her von den Öleinnahmen und Gaseinnahmen hat das nicht wirklich einen Schaden bereitet für Russland.
Ja, also kann durchaus sein, vielleicht andere Schäden definitiv, aber aus dem.
Natürlich, die Inflation ist sehr hoch.
Ja. Absolut.
Auch der Rubel stürzt gerade ab. Also das ist so einfach ist es in Russland jetzt auch nicht.
Nein, definitiv nicht. Und das ist für mich auch ein bisschen die Chance, die ich sehe, dass ich sage, okay, die Russen haben es nicht einfach, die Ukraine haben es schon gar nicht einfach. Irgendwie ein neuer Präsident kommt ans Macht, neue Scheren schneiden gut. China hat jetzt auch nicht die großen Bedarf da an diesem Krieg weiterzuführen. Also
absolut,
ich glaube, dass die Zeichen ganz gut stehen könnten, aber Menschen sind halt manchmal irrational und das lange, genauso wie die Märkte länger irrational sind, als man
Antrag hast du morgen.
Möchte, genau, ja. Als man Geld zur Verfügung hat, also auch das kann sein, oder deswegen hoffen wir es jetzt mal im Sinne natürlich des menschlichen Leids nicht, logischerweise.
Ja.
Aber das ist definitiv ein wichtiger Faktor. Kommen wir ein bisschen zum Geldmarkt zurück, weil ich glaube, da sind einige Plays ganz spannend, nämlich beim Thema Uran. Uran, wir haben ja sehr viele Atomkraftwerke, die gebaut werden und sich im Bau befinden, glaube ich, weltweit, halt jetzt nicht im deutschsprachigen Raum, aber weltweit ist das doch der Fall. Wir haben immer mehr diese Mini-Atomkraftwerke, also Uran könnte davon definitiv profitieren.
Uran ist für mich absolut die Energieform der Zukunft. Wir leben da vielleicht in unserer kleinen europäischen deutschsprachigen Dachbubble, wo wir sagen, okay, Deutschland, Österreich, Schweiz von mir aus, oder Deutschland, Österreich, wollen da irgendwie die Welt retten, indem wir sich mit Erneuerbaren auseinandersetzen und den CO2-Ausstoß minimieren. Die Welt und die großen Länder, die großen produzierenden Länder denken halt komplett anders. So ehrlich muss man sein. China baut die Atomkraftwerke aus, USA bauen es aus. Da gibt es Brennstoffbedarf. Also was ich weiß, darf ein Atomkraftwerk nur online gehen, wenn es 5 Jahre an Brennstoff bereits eingekauft und gebunkert hat. Das heißt, da kommt physischer Demand auf den Markt. Und wir werden sie später dann bei den anderen Folien auch noch sehen. Um ein neues Uranvorkommen online zu bringen, in die Produktion zu bringen, vom Research, vom Development zu einer produzierenden Mine vergehen 14,7 Jahre, glaube ich, so 15 Jahre. Das heißt, du kannst nicht einfach die Produktion anschalten und abschalten. Und genau. Wo viel gebaut wird, da viel Nachfrage und auf bestehende oder sogar schrinkende Produktion, weil andere Minen auslaufen, weil dort schon alles abgeerntet ist. Natürlich kann es dann nur einen Katalysator geben und das ist der Preis in meinen Augen.
Ja. Das heißt, du rechnest mit einem stark steigenden Uranpreis in der
Nähe? Also wir haben ja schon steigende Preise gesehen. Ich sage immer, wenn mich da jemand fragt, sage ich immer, das leichte Geld ist bereits verdient im Uranmarkt, also das Easy Money. Rick Rule, das ist ein sehr bekannter Rohstoffspekulant, hat einmal gesagt, entweder der Preis steigt oder die Lichter gehen aus auf der Welt. So einfach ist es, ganz plakativ dargestellt. Und ich glaube halt, dass das einfache Geld verdienen ist, aber mittel- bis langfristig, das ist eine absolute Zukunftstechnologie in Sachen Energie ist. Ja.
Mhm, absolut, absolut. Magst du zu den Folien noch was sagen? Oder?
Ja, also ich hätte dann vielleicht noch da kurz gesagt, wenn man immer wieder zum Thema kommt wegen den Treibhausgasen, CO2-Ausstoß, je nach Energieform. Und da sieht man halt schön, dass Braunkohle, Erdgas, Steinkohle halt die den höchsten CO2-Ausstoß in der Produktion haben und das halt Kernkraft mit großem Abstand, also die CO2-neutralste Form der Energie ist. Und da jetzt wieder, wie ich vorher schon gesagt habe, muss man jetzt wirklich auch im Gedanken halten, dass man sagt, hier geht es rein um die Produktion, da geht es jetzt nicht um die Nachbereitung, da geht es nicht um den Atomic Waste, der nachher noch eine ganz andere Kette auslöst. Und wenn man das dann wirklich rein betrachtet und reinrechnet, dann schaut das auch wieder anders aus.
Ja, vermutlich, so ist es. Also Wasserkraft, Geothermie, Kernkraft, die Top-Werte,
logischerweise. Genau. Da vielleicht noch kurz zur Produktion von Uran. Wir haben den allergrößten Produzenten mit Kasachstan und dann Kanada. Wobei man Kanada sagen muss, Kanada ist so gerade Vancouver ist so die Rohstoffhauptburg generell, wo die Firmen gemeldet sind, die Minen aber woanders betrieben werden. Gerade bei Silberminen ist es so, dass in Vancouver die Firmen sitzen, aber die Minen in Mexiko betrieben werden zum Beispiel. Mhm. Also da ist dann der Firmensitz eher dort. Und was da immer auffällt, ich teile das dann immer in westliche und östliche Hemisphäre so grob ein, so quasi BRICS gegen G7, in welchem Verfügbarkeitsraum ist das? Also wer hat da quasi die Hand drüber politisch? Ne? Und da sieht man halt, dass die Uranproduktion halt jetzt nicht in der Hand der G7 ist, sagen wir es jetzt mal so plakativ, ne? Ja. Sondern eher in den Kolonien, zum Beispiel der Niger ist einer der ganz bekannten Supplier gewesen für Frankreich. Und sieht man da 25,4% des Uran, was in Frankreich verbrannt wird für Energie, kommt aus dem Niger oder ist aus dem Niger gekommen. Und da hat es halt jetzt einen Aufstand gegeben, weil der Niger halt ein französisch besetzt war. Es war eine Kolonie. Ja. Und die haben dort den Franzosen um 80 Cent das Kilo Uran verkaufen müssen. Okay. Und haben jetzt die Franzosen aus dem Land gejagt und einen Tag später oder eine Woche später den Uranpreis auf $200 das Kilo gehoben. Was natürlich, ja.
Das nenne ich mal Anstieg.
Das ist mal Rendite, oder?
Ja, absolut, ja.
Und da ist halt, muss man dann auch sagen, jetzt fällt der Niger als Supplier weg für Frankreich und die müssen sich jetzt am Weltmarkt woanders umsuchen nach Supply. Und da muss man halt dann schnell mal nach Kasachstan schauen und da ist man dann gleich wieder im russischen Einfluss. Mhm. Und da ist halt wieder die politische Frage. Ne?
Ja, und auch nicht in den stabilsten Ländern, muss man sagen. Namibia, Russland, Niger, Usbekistan, was haben wir noch? Ja, Südafrika geht, Indien geht,
ja.
Ukraine, Kriegsland, Pakistan, ganz schwierig.
Genau.
Ja, also
Iran ist noch dabei. Iran, ja. Also es ist halt ganz wenig im westlichen Einfluss, also viel BRICS. Die USA mit einem Minianteil, Kanada, wo man es dann auch sagt, westlich, okay. Aber der Rest ist halt nicht im westlichen Einflussgebiet. Ne? Und wenn man da sagt, okay, politisch, es wird da eine Kluft weitergetrieben, eine politische zwischen Ost und West, dann werden die halt irgendwann sagen, okay, so wie beim Gas, dann kriegt's halt kein Gas, dann kriegt's halt kein Uran auch mehr. Ne?
Ja.
Die USA fahren jetzt natürlich die Uranproduktion wieder hoch und die Atomkraftwerke, die werden sich selbst versorgen können, aber Europa wird da, sehe ich da, auf der Strecke liegen bleiben, ehrlich gesagt.
Ja, ist nicht viel, aber USA hat auch nicht viel, 75 Megatonnen.
Ja.
Ja, muss man schauen, also da definitiv Bedarf für zukünftige Regierungen dann. Ja.
Genau.
Auch in Folie, wo die meisten Atomkraftwerke entstehen, ja.
Ja, also wo sie stehen, die stehen derzeit schon da, die sind aktiv, Frankreich mit 56, also wirklich unglaublich viel, USA 92, China 54 und Deutschland habe ich durchgestrichen, weil da hat man ja die drei abgeschaltet, ja. die es gegeben hat. Also das
Katastrophe.
Ist nicht mehr zukunftsorientiert.
Sag ich. Ja, absolut, absolut. Ja. Und auch wenn ich da schaue, gut, USA für die Größe gar nicht so dramatisch viel eigentlich, aber in Europa stehen halt nicht viele dann, das ist in Zentraleuropa zumindest nicht.
Ja.
Das könnte durchaus auch ein Problem sein, logischerweise, ja. Definitiv.
Und das ist auch spannend, da sind die Reaktoren im Bau, in Planung und im Bau befindlich. Und da sehen wir ja im Bau befindlich in China alleine 23 Reaktoren, ja. mit großem Abstand erster. Und da muss auch einmal schauen, wann das erste westlich geprägte Land kommt. Das ist dann Großbritannien
mit zwei.
Ja.
Ja, das ist ja das Wahnsinnige. Ne? Rund um uns herum, Slowakei mit 2,9, Tschechien und so weiter. Also die sind da jetzt nicht draufbauen, keine 9, aber sind ja rund ums herum genug. Und das hast tatsächlich recht, dass auch hier sind eigentlich die Weststaaten ganz schön nämlich nicht treffen
können. Ja, schlecht vertreten und da in Planung, brauchen wir auch nicht diskutieren. 45 Reaktoren bei China allein in Planung.
Ja. Absolut.
Russland, 12, Indien.
Russland 25.
Und ja, dann kommt lange
ist die nichts. USA mit 3. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja, absolut. Also da wird es schwierig mitzuhalten, dann, wenn es wirklich um günstige Energie geht. Auch, ne?
Genau, und da sehen wir die Produktion von Uran, das Supply Gap, also wie der Demand ansteigen wird. Also wir brauchen immer mehr Energie. Viel wird Atom sein. Hat man sehr gesehen mit da in Planung befindlichen Reaktoren, die natürlich am Spotmarkt dann Demand erzeugen. Und Produktion sehen wir halt abflachen, weil sich halt bestehende Vorkommen aufbrauchen mit der Zeit und
neue Minen erst erschlossen werden müssen, das dauert ewig, wie
wir
wissen.
Genau, das haben wir da, das Minen erschließen. Ja. 15,7 Jahre sind es sogar nicht, 14,7, die es dauert, um ein Vorkommen in Produktion zu bringen.
Ja, sehr gut.
Ja, Deutschland ist zum Netto-Stromimporteur geworden, kann sich nicht mehr selbst versorgen, das zeigt die Folie. Das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr, glaube ich, geht sogar jetzt noch tiefer runter. Also das Supply Gap ist wirklich noch härter geworden. Das heißt, also man sieht auch schon, wo die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. Von einem auf den anderen Tag ist man aktiver Einkäufer von Strom. Und wenn man sich dann fragt, was sie einkaufen, dann sind es mit 12,8% Atomstrom aus Frankreich.
Ja, liegt halt nahe. Ja, Wasserkraft, Windenergie, dann den nächsten Erdgas, aber das ist alles vernachlässigbar, dann im Prinzip, was da runterkommt. Ja, ist definitiv halt die Frage, wie es da weitergehen soll. Und ich glaube auch, was mir halt fehlt, ist so das Konzept dahinter. Ich meine, ist jetzt abgeschaltet, guter Schaden ist angerichtet, es ist auch nicht mehr so leicht hochzufahren, logischerweise. Aber es gibt ja nach wie vor kein Konzept dahinter, energiepolitisch, wie man da dagegen steuern will.
Wir haben ja vorher ganz kurz geredet und ich glaube, das ist ja auch die nächste Folie. Ja, genau. Die Deutschen haben halt die Atomkraftwerke abgeschalten, ohne Ersatzenergie bereit zu haben, ne? Ohne einen Ersatz, einen Fail-Safe-Plan, ne? Ohne zu sagen, wir schalten ab, aber wir holen die Energie da und daher. Ne? Und das hat halt dann eben auch, Deutschland ist der Industriestandort Europas, also der Kernmotor der wirtschaftliche in Europa. Und wenn man sich anschaut, dass die Chemieindustrie sehr energieintensiv ist, genauso wie die Stahlproduktion, dann muss man halt sagen, Deutschland hat nach dem Abschalten den höchsten Strompreis der Welt gehabt für eine kurze Zeit. Jetzt sind wir, glaube ich, beim dritthöchsten oder vierthöchsten der Welt. Also sogar die Faroe-Inseln, die alles importieren müssen, haben einen niedrigeren.
Ja, Wahnsinn.
Das ist halt.
Ja, auch da, dann der Bermudas, Dänemark, Portugal, Belgien. Ja, aber da kommt schon, dann wird schon ein bisschen weniger, ja. Definitiv. Ja.
Also kannst du halt keine Industrienation aufbauen. Also ja, du hast jetzt schon einen wahnsinnigen bürokratischen Aufwand, du hast ein Hochsteuerland und dann hast du auch die höchsten Energiekosten. Welches Unternehmen will sich da hohe Lohnnebenkosten?
Welche Möglichkeit siehst du, wenn du jetzt mal das Best-Case-Szenario siehst aus dieser ganzen Mixtur, welche Möglichkeit siehst du jetzt, was müsste eine zukünftige deutsche Regierung tun, jetzt nur aus dieser Sicht, jetzt nur aus der energiepolitischen Sicht, um aus diesem Strudel herauszukommen?
Jetzt wollte ich schon anfangen mit Bürokratieabbau, aber das ist ja jetzt wieder ein anderes Thema. Man muss auf vielen, vielen Säulen schrauben. Die Energiesäule ist nicht die einzige, aber es ist eine ganz wichtige für den Industriestandort. Man muss halt schauen, dass das Land zu günstiger Energie kommt, wie auch immer. Es gibt verschiedene Modelle dazu. Ich sage Atomkraft ausbauen, das ist meine Idee dazu. Aber da ist es halt schwierig, das Verständnis jetzt komplett umzurühren. Wir haben ja auch Jahre und Jahrzehnte oder viele, viele Jahre haben wir dagegen gearbeitet, gegen dieses Mindset im deutschsprachigen Europa, Österreich wie Deutschland, das jetzt wieder umzudrehen komplett. Aber die Technologie gibt's her. Und ich glaube auch, wenn man da viel Geld in die Forschung investiert, dass man da nachhaltig sehr gut arbeiten kann und langfristig planen kann, zukunftssicher planen kann. Und genau sowas braucht ein Industriestandort, Planungssicherheit und niedrige Energiekosten.
Absolut. Gut. Dann schauen wir ein paar Aktien uns an, die durchaus interessant sein können in diesem Bereich. Wir haben vorher über Uran gesprochen. Cameco ist definitiv eine dieser Aktien. Ne?
Cameco ist halt der Platzhirsch in der Uranproduktion in Kanada ansässig. Ein Multimilliarden-Dollar-Konzern. Ich glaube, so Marktkapitalisierung zwischen 25 und 30 Milliarden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und
wir können reinschauen.
Ja, sind schon relativ gut gelaufen. Also gerade wenn man die Performance seit Corona sich anschaut, da habe ich halt damals gesagt, dass Uran schon ein Zukunftswert ist und das meine ich halt, das leichte Geld ist verdient. Aber was bei so Minenproduzenten halt immer ist, das sind Realoptionen auf den Spotpreis. Ne? Die haben quasi einen Inherent Leverage noch einmal drauf.
Absolut. Also das ist ja generell der Fall. Ja, schauen wir uns das mal an. Dividendenrendite ist natürlich gefallen ordentlich, logischerweise, weil der Preis der Aktie gestiegen ist, klarerweise. Wir haben hier ein paar Fakten, also wirklich, Cashflow steigt, Free Cashflow steigt, Umsatz steigt massiv, Gewinn steigt massiv an. Also kein Wunder, dass die Aktie so gut gelaufen ist. 4,13 ist der Analystenscore hier bei Stock Unlock. Ja. Wir haben den Stock Unlock Score auch, der mit 3,68 auch ganz gut ist. Ja, wir haben ein paar kleinere Red Flags wie ROIC, der nicht besonders gut ist. Aber ansonsten sieht man da eigentlich alles im grünen Bereich, kann man sagen. Definitiv eine spannende Aktie, die man sich ins Depot legen kann. Wenn man jetzt den Chart allerdings anschaut.
Genau, also da ist halt die Frage, wie hoch können Dinge steigen? Ne? Ich meine, gerade wenn man sich Valuations anschaut von Tech-Aktien, wo ich mir teilweise denke, also wie hoch können die Titel noch steigen, dann muss ich mir die Evaluierung anschauen, also die Fundamentaldaten, das ist ja bei vielen Tech-Aktien zum Beispiel, also die geben das Fundamental gar nicht her, das ist bei Cameco anders. Cameco hat ja die Cashflows, die es generiert, die Umsätze, die steigen, das passt ja von der Aktie her, aber sie ist doch dennoch in der Bewertung auch schon sehr gut fortgeschritten und gelaufen. Wie gesagt, das billige Geld ist auch hier schon verdient. Ich rechne es halt immer mit einem Risk-Reward-Ratio, sage halt, da ist jetzt Risk-Reward-Ratio vielleicht nur mehr ausgeglichen, aber halt ein spannender Wert, wenn man sagt, okay, das ist so der Blue-Chip in der Branche. Mhm. So kann man mal einsteigen und da gibt es natürlich andere Aktien noch, die weitaus interessanter sein können.
Absolut, vor allem die kleineren sind dann halt oft ja die interessanteren. Wir sind bei Cameco 2005, 6, 7 da in den Dreh auch schon mal ein Riesenanstieg. Dann kam die Aktie ordentlich zurück und jetzt wieder nach oben. Ja, aber ansonsten definitiv etwas, was extrem spannend ist in dem Bereich auf jeden Fall. Genau, dann haben wir den Chart von Cameco, dann haben wir, genau.
Das ist jetzt die eigentlich der glaube ich, zweitgrößte Produzent sogar, und zwar Kasachstan haben wir da jetzt eine ganz spannende Jurisdiktion, in der man sonst nicht investiert ist, und das hat auch seine Gründe, muss ich auch wirklich sagen. Also man hat da sicher Jurisdiction Risk, was man einpreisen muss. Mhm. Dementsprechend auch weitaus günstiger, vor allem halt in einer russischen Konfliktsituation mit dem Westen. Kasatomprom mit 10 Milliarden Marktkapitalisierung, also wenn du da vielleicht auch mal kurz reinschauen magst, die ganzen Zahlen und Fakten zu dem Thema. Wie gesagt, eine sehr spannende Jurisdiktion, man muss halt wirklich schauen, wo ist man da investiert und was gibt's da für politische Themen. Das ist halt nichts, was man sich ins Depot legt und liegen lässt. Ne? Also da muss man halt wirklich
Am Ball bleiben,
politisch auch am Ball bleiben.
Ja, ist schwer jetzt in den USA. Ja, da habe ich jetzt gar nicht so die richtigen Zahlen dazu, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Schauen wir noch einmal London Stock Exchange, wenn wir da mehr haben. Ja, da schaut es ein bisschen besser. Ja, aber keine Fundamentaldaten dazu in der Plattform. Ist schon ein bisschen ein Exot.
Ist definitiv ein Exot. Ist aber auch ein wahnsinnig großer Produzent. Also gerade im politischen Spektrum im Osten einer der größten Produzenten überhaupt. Mhm. Wenn nicht sogar der größte, glaube ich. Aber natürlich in Regionen, in denen man halt nicht immer zwangsweise investiert sein möchte. Man muss guten Research machen. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, ob sie unter- oder überbewertet ist oder so. Aber es ist halt einer der großen Player neben Cameco, die man am Schirm haben kann.
Definitiv, ja. Sehr gut. Ja, dann haben wir die Sprott Miners, Uranium Miner ETFs, die ja auch ganz spannend sind, dass man ein bisschen diversifiziert in die ganze Geschichte einsteigt, wenn man nicht.
Das ist halt die Variante, wenn man sagt, ich möchte jetzt das Einzelaktienrisiko weglassen. Ich möchte mich halt nicht auf einen Titel fixieren und ich möchte das Ganze spreaden. Ich möchte das Risiko diversifizieren über mehrere Titel. Dann mache ich es über einen ETF. Und da hat Eric Sprott über sein Sprott Investment mit dem Sprott Uranium Miners hat er da eine Option geschaffen, wo man halt sehr breit gesteuert über die weltweite Uranproduktion investieren kann. Und das ist natürlich was, wo ich sage, wenn ich jetzt langfristig auf Energie in Form von Uran setze, dann kann man sowas breit diversifiziert machen. Das ist auch was, was ich sagen würde, das kann man sich ins Depot legen und da kann man dann, also keine Anlageberatung natürlich, aber das ist natürlich dann von dem Einzelaktienrisiko weiter weg.
Definitiv. Immer selbst Gedanken machen, was man sich hineinlegt.
Genau. Do your own due diligence.
Ja, so ist es. Absolut. Genau. Ja, dann noch ein Exot.
Ja, Exot weiß ich gar nicht. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht in jedermanns Munde oder hat nicht jeder am Schirm. Petróleo Brasileiro, kurz Petrobras, ist der größte Arbeitgeber in Brasilien.
Okay.
Wirklich, also die höchste Mitarbeiteranzahl in ganz Brasilien. Und ich habe mir die Aktie vor einem Jahr das erste Mal angeschaut oder vor eineinhalb Jahren und da haben sie eine Dividendenrendite von über 70% gehabt, was ja unglaublich ist. Also ich habe sowas noch nie gesehen vorher. Ich muss sagen, ich habe es jetzt aktuell gar nicht am Schirm, aber du wirst uns gleich erleuchten, was Petrobras derzeit für eine Dividendenrendite hat. Das hat aber den Hintergrund, dass der Staat da massiv drin ist, ich glaube mit 20-30%, und die gesagt haben, alle Übergewinne werden sofort wieder ausgeschüttet.
Okay, aber das war nur kurz der Fall, jetzt sind wir wieder ein bisschen herunten.
Aber da gibt es aber 3-4 verschiedene Aktien, muss man schauen. Aber ich glaube, da hast du die nie bei den 75% Dividenden, wenn da war. Da gibt es ein paar verschiedene, ich weiß nicht, ob es die ADR war oder nicht. Oder?
Ja, wir können nochmal schauen. Hast du ein Kürzel vielleicht? Nein, gar
nicht. Nein.
Okay, werden wir nachliefern, vielleicht beim nächsten Mal. Aber definitiv trotzdem war auch auf 6% Dividendenrendite hier. Also
Ja, das ist generell bei den Ölwerten. Also Petrobras ist halt ein Ölwert, Öl und Gas in Brasilien. Und bei den Ölwerten, die haben ja sehr, sehr gute Dividendenrenditen. Also auch wenn du jetzt zu Chevron oder weiß nicht wohin schaust, oder OMV oder was auch immer.
Absolut, ja.
Und Öl ist halt, ja, ich sage mal, gerade in einem Kriegsszenario, also gerade wenn wir jetzt da im Nahen Osten ein Problem kriegen sollten mit der Straße Straße von Hormuz und beim Iran und so weiter, das kann natürlich schon wahnsinnige Impacts haben auf die weltweite Ölproduktion. Und Brasilien generell ein BRICS-Land, ein aufstrebendes Land, auch ziemlich am Boden gedrückt, also von den Valuierungen. Und kann man natürlich sagen, dass da eventuell gute Chancen möglich sind in Brasilien, mit Petrobras auch, würde ich halt wirklich auch im Auge behalten, die politische Situation, weil da der Staat sehr tief investiert ist und was die halt dann mit dem Unternehmen machen, das steht dann immer auf einem anderen Blatt Papier.
Haben die auch Uran-Explorer, weißt du das?
Nein, haben die
nicht. Okay.
Also nicht zu meinem Überlass, weiß ich nicht.
Super. Ja, abschließend, Dominik, wir haben eh schon einiges besprochen. Ich glaube, definitiv ein spannendes Thema, das uns noch sicherlich ein paar Jahre vermutlich begleiten wird. Es sei denn, man schafft es wirklich irgendwie, ein Konzept vorzulegen, das dann beruhigt, auch Investoren beruhigt, glaube ich, und auch Unternehmer beruhigt, dass man sagt, okay, vielleicht haben wir jetzt die nächsten 5 Jahre zu strugglen, aber dann haben wir ein Konzept, dass das haltbar ist, das uns helfen wird. Wir werden sicher den einen oder anderen Blick auf Deutschland noch werfen. Ich gehe aus deinen Aussagen heraus, dass du kein sehr hohes Deutschland-Exposure hast.
Reden wir jetzt von Long- oder Short-Exposure?
Long-Exposure.
Nein, ich bin weder Long noch Short in Deutschland. Ich habe wirklich kein Exposure in Deutschland. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum der DAX dort steht, wo er steht.
Ja gut, der ist international aufgestellt. Also das
ja, das sehe ich jetzt nicht so ganz. Aber natürlich werden Gewinne teilweise auch im Ausland oder im großen Teil auch im Ausland erzielt. Aber ja, ich bin kein großer Deutschlandfreund derzeit. Also für mein Geld. Ich schicke ihn woanders zur Arbeit.
Ja. Du schickst dein Geld woanders zur Arbeit und wo wir es hinschicken, das werden wir vielleicht in einer der nächsten Podcast-Folgen besprechen.
Guter Punkt.
Deswegen sehr, sehr gerne den Podcast abonnieren. Wenn irgendwelche Fragen sind, wir können auch gerne eine FAQ-Section dann einbauen zukünftig, gerne an uns senden. Alle Infos findest du in der Videobeschreibung, in den Shownotes, wo auch immer. Und ja, Dominik, danke für das Gespräch. Ich freue mich, dass wir jetzt das Bier austrinken und dann gemütlich weiter plaudern.
Danke dir, Thomas.
Dankeschön. Ciao, ciao. Das ist jetzt das Ende.
Ich sehe es als Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass es realistisch ist.
Perfekt.